Gefühlt kann man da nur scheitern.
Es ist eine Gefühlsachterbahn.
Dieser Text, der in einer Überzeitlichkeit alarmierend ist.
Einer der wichtigsten Theatertexte für mich in der Theaterliteratur.
Sie haben natürlich auch diesen Skandal genossen. Sie wollten in diese Wunde hineinstoßen.
Vereint so viele Aspekte, warum Theater so viel Kraft hat und so sehenswert ist.
Das ist nicht nur ein Stück Theatergeschichte, das ist ein Stück politische Geschichte Österreichs.
Wahnsinn, Hut ab. Also das ist echt für mich ein Wunder.
Kantinengespräche, der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen beim Theaterpodcast aus dem Tonstudio. Begrüßt Sie Verena Gruber. Heute geht's um das Stück Heldenplatz von Thomas Bernhardt mit diesen Gästen. Jessica Glause, deutsche Theater- und Opernregisseurin, und mit Irene Girkinger, der Intendantin des Tiroler Landestheaters. Schön, dass ihr da seid.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Hallo.
Danke für die Einladung.
Heldenplatz ist ein Stück, das in erster Linie auch wegen der Skandale rund um die Uraufführung im Jahr 1988 und auch durch Klaus Peimanns Inszenierung sehr aufgeladen ist. Kann man so ein Stück heute inszenieren, ohne auf diesen Skandal einzugehen? Sprich, wie gehst du damit um?
Man muss natürlich erstmal sagen, ich bin eine deutsche Regisseurin, in Deutschland geboren, zwar mit einer großen Liebe zu Österreich, aber auch 1980 geboren. Also ich habe diese Inszenierung nicht gesehen. Ich habe in meinem Studium schon Ausschnitte davon gesehen und mir war dieser Skandal ein Begriff. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Moment, wenn man auf einmal als Regisseurin dann dieses Stück inszenieren soll in der heutigen Zeit. Und auf eine Art habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, ich kann mit diesem Skandal gar nicht hier in der Bühne auf Innsbruck wirklich umgehen, in dem Sinne, dass ich daran anknüpfe. Wir haben kurz am Anfang besprochen, will man jetzt irgendwie, wir haben ja einen BürgerInnenchor bei uns mit dabei, sollen die aus dem Publikum sprechen, will man diesen Protest aufnehmen? Und für mich ist es aber so, das ist so ein besonderes Stück Zeitgeschichte, 1988, zu dieser Zeit, dieser Text, diese Inszenierung mit Klaus Peimann. Gefühlt kann man da nur scheitern. Und es ist aber auch für mich jetzt ein anderes, was bei Heldenplatz von Thomas Bernhardt in der Jetztzeit für mich wichtig ist. Und zwar ist es wirklich dieser Text, der in einer Überzeitlichkeit alarmierend ist und ein oder mir zumindest so sehr unter die Haut fährt, dass es mir wirklich immer wieder die Kehle zuschnürt. Und ich habe mit unserem Team und dem Ensemble versucht, eigentlich diesen Text mit einem großen Respekt zum damals ihn ins Heute zu übersetzen, in eine Inszenierung, die wir gemeinsam gestaltet haben, um diesen Text ja ins Leben zu bringen. 2026 sind wir jetzt ja schon.
Ja, da kommen wir später dann auch noch dazu. Irene, 1988, da warst du Schülerin. Kannst du dich erinnern, war das ein Thema? Du bist in Oberösterreich aufgewachsen.
Genau, ich bin ja gebürtige Linzerin. Ich kann mich zum Zeitpunkt der Uraufführung nicht erinnern, aber ich habe ihn 2 Jahre später wahrgenommen. Für mich, so in meiner Erinnerung, habe ich mich wirklich so aktiv mit Theater und Theatergeschichte ab 16 circa beschäftigt und auch relativ schnell während der Schulzeit eben Thomas Bernhardt lieben gelernt. Ich weiß, mein erster Roman, den ich gelesen habe von ihm, war Die Ursache, hat mich schwer beeindruckt und habe mich dann so nach und nach privat eigentlich weiter gehandelt und kam dann auch zu seinen Theaterstücken. Die wurden damals in Linz jetzt nicht so viel aufgeführt, aber eben es war mir dann dieser Theaterskandal schon schnell ein Begriff und hat, glaube ich, für mich sofort deswegen auch so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil ich die gesellschaftspolitische Dimension von Theater unter anderem durch diesen Skandal so das erste Mal spüren konnte. Andere Erlebnisse waren dann auch Texte von Felix Mitterer, Löwengrube, Abraham oder eben auch die Theaterarbeit, die das Freie Theater Phoenix gemacht hat, wie natürlich in dieser Zeit auch sehr viel mit Politik in Berührung gekommen. Wir haben uns damals alle natürlich gegen diesen Rechtsruck gewehrt. Auch in Linz war das ein Riesenthema. Wir hatten auch bis zu Skinhead-Problematiken natürlich alles sehr aufgeheizt. Und da hat diese, also unter anderem dieser Autor, aber überhaupt in dieser Zeit Theater für mich schon auch gezeigt, dass es schon möglich ist, eben auch in der Zeit und aktuelle Entwicklungen aufzunehmen. Und deswegen hat es mich schon auch sehr geprägt. Und ich habe einfach damals schon Klaus Peimann und Thomas Bernhardt und alle Beteiligten auch für den Mut wahnsinnig bewundert. Also dieses, der Misthaufen vor dem Theater. Also das muss man schon mal auf gut tirolerisch heben. Den ganzen Anfeindungen in den Medien schon damals so extrem.
Mediale Schlammschlacht.
Ja, dann ein Thomas Bernhard, der eigentlich sterbenskrank war, irgendwie da wirklich sein letztes Hemd im wahrsten Sinne des Wortes gegeben hat. Also das ist schon, die SchauspielerInnen, die natürlich da wahnsinnig gefordert waren, das ist schon also sehr bemerkenswert und das hat mich sehr beflügelt in dem Sinne, dass ich mir gedacht habe, ja, Theater hat schon eine gesellschaftspolitische Kraft und Relevanz, die einfach ganz wichtig ist und eben die wir in Österreich vor allem auch so hochhalten und auch weiter hochhalten müssen. Und da wollte ich dann, glaube ich, auch schrittweise dann auch mit Teil davon werden.
Du hast ja auch bei der Konzeptionsprobe schon gesagt, es war immer schon dein Wunsch, dieses Stück auf die Bühne zu bringen.
Wie die Jessica gerade gesagt hat, mir geht der Text auch unter die Haut wahnsinnig. Also es ist eine Gefühlsachterbahn zwischen auch manchmal schmunzeln oder ich weiß auch nicht, verlegen, lachen müssen, bis hin zu eigentlich wirklich zu Tränen gerührt sein. Auch manchmal natürlich auch einen kleinen Widerstand zu spüren, weil nur schlecht ist unser Land ja auch nicht. Ja, also man hat schon so alles drinnen und ich habe es auch bei der Konzeptionsprobe gesagt, einer der wichtigsten Theatertexte für mich in der österreichischen oder generell in der Theaterliteratur, vor allem, also einerseits, weil er so brillant geschrieben ist, weil er so am Punkt ist, aber eben auch, weil er so eine Herausforderung auch ist, ihn auf die Bühne zu bringen und auch zu spielen. Also ich habe den größten Respekt vor unseren oder auch jeden SchauspielerInnen, die sich dieser Textmasse stellen und auch wie es jetzt bei uns der Fall ist, so bravourös auf die Bühne bringen. Wahnsinn, Hut ab. Also das ist echt für mich ein Wunder.
Jessica, vor welchem Hintergrund entsteht denn Heldenplatz 1988?
Wir müssen schon sagen irgendwie, dass es natürlich, es gibt eine ganz tolle Dokumentation für alle, die sich das nochmal genauer zu Mythe führen wollen vom ORF, wo eigentlich jetzt aus den 2024er Jahren kurz vorm Tod von Klaus Peymann nochmal ein Rückgriff gemacht wird in diese Zeit. Und wir sind natürlich da mit Thomas Bernhard 1988 einerseits, wir sind das bei dem Erinnern quasi die 50 Jahre nach der Annexion von Hitler, die ja letztendlich in der Geschichte Österreichs immer eher als ein Wir wurden vereinnahmt erzählt wurde. Und wenn man sich die Bilder anguckt von 1938, dem 15. März, ist es glaube ich, wenn Hitler in Wien ankommt, das sind so also ästhetisch umwerfende, krasse und erschreckende Bilder. Die Leute strömen zu Tausenden auf den Heldenplatz. Sie klettern Laternen hoch, sie klettern Bäume hoch, um den Führer zu sehen. Es herrscht, also ich lebe in München, da hatten wir ja mit der Humanitätskrise 2015 eine Willkommenskultur. Und wo ich aber denke, zu der damaligen Zeit war ein Umarmen dieses deutschen Führers. Klar kann man sagen, es blieb uns als Österreicher nichts anderes übrig. Und dennoch würde ich im Nachhinein sagen, diese Jubelschreie, die man auch hört, die BBC hat damals auch eine Aufnahme gemacht, sie waren mit dabei, es ist alles dokumentiert, fahren einem so unter die Haut, weil es ein freudiges Siegheil ist, was wir da hören, weil wir Kinder sehen, weil wir Frauen sehen. Es sind nicht nur Männer, die da hinströmen, es sind nicht nur junge Männer, die vielleicht diesen Kampfgeist toll finden, es ist der Querschnitt der Bevölkerung, den Faschismus mit offenen Armen begrüßt. Und das ist natürlich das steht zu so einem starken Widerspruch zu dem, was dann auch später die Erzählung stark ist, dass natürlich das große, starke Deutschland eigentlich eher Österreich fast überfallen hat. Und ich selber bin in der Mitte von Deutschland sozialisiert. Ich komme aus Niedersachsen in der Nähe von Göttingen und ich komme aus einer kleinen Stadt, wo es ein KZ gab. Und ich bin mit vielen Neonazis und Skins zur Schule gegangen. Ich hatte Jungen neben mir, die in der 5. Klasse sich ihre Warzen aufgeschnitten haben und sie in Hakenkreuzform nachgezogen haben, weil sie stolz darauf waren, ein Hakenkreuz als Warze auf ihrer Faust zu haben. Ich war dreimal, bis ich 16 war, schon vor Gericht, um gegen Neonazis auszusagen. Also ich habe so quasi den Kampf in den 90er Jahren, dann das Jahrzehnt danach, nach Thomas Bernhard, sehr verinnerlicht und merke, dass dieser Text natürlich und auch diese Zeit wieder zu sehen, 1988 zu spüren, als ich ja 8 Jahre alt war und man mir im Sandkasten auf dem Schulhof zeigen wollte, wie Hakenkreuze zu malen sind und meine Eltern mich weggezogen haben und verboten haben, mit diesen Kindern zu spielen, war Thomas Bernhard Bernhard mit Klaus Peymann eben 50 Jahre später da. Und sie haben natürlich auch diesen Skandal genossen. Auch das würde ich schon sagen, beide haben es genossen. Auch in dem Interview merkt man, das fanden die schon richtig gut. Und auch die Texte, es gibt ja diese Erzählungen, die Texte wurden ja nicht veröffentlicht. Also keiner wusste, was genau Thomas Bernhard schreibt. Es war aber der Riesenskandal. Man wollte im Vorfeld das Stück verbieten. Man wollte Klaus Peymann absetzen. Also wirklich, die ÖVP hat massiv dafür gekämpft, dass es wegkommt. Die SPÖ hat sich noch eingesetzt und die kriegen ja aber den Generalabwisch in diesem Stück, weil sie natürlich damals in den 80ern mit der FPÖ koaliert haben. Auch in Deutschland hat die Entnazifizierung sicherlich mehr stattgefunden als in Österreich. Auch quasi im Zusammenschluss mit Frankreich gab es ja sehr viele Maßnahmen eigentlich, dass man versucht hat, auch wieder miteinander quasi brüderlich-schwesterlich diese Nazi-Geschichte aufzuarbeiten. Aber dennoch, es konnte ja gar nicht stattfinden, weil es so tief inhaliert war. Und für mich ist immer so ganz wichtig, ich komme aus einer TäterInnenfamilie. Ich bin quasi genau dann die Generation, die als 80er geboren. Meine Eltern sind noch Ende des Krieges geboren. Mein Großvater hat in Hannover die Synagoge mit angezündet. Die waren jetzt nicht in der SA oder SS, meine Familie. Und dennoch ist es so, sieht man auch, wie schnell das im Nachhinein so passieren kann oder auch im Heute, dass man sich eben auch von so einem allgemeinen politischen Geist anstecken lässt. Und ich will mich überhaupt nicht darüber erheben. Nur wenn ich nochmal jetzt so sehe, 88 ist so der Moment, dass wirklich da zwei Theatermacher, Männer zu der Zeit, da standen mit so einem Flammenschwert, auch wenn Thomas Bernhard wenig Kraft hatte. Aber sie wollten in diese Wunde hineinstoßen. Und das haben sie geschafft. So, das haben sie geschafft. Und genau kurz zu dem Text, dann gibt es die Legende, der Text ist noch einer Schauspielerin geklaut worden aus der Handtasche. Man denkt aber auch so, es gibt andere Stimmen, die sagen, naja, die haben den dann auch der Presse geleakt. Also man war sich bewusst, wann man diese Schlammschlacht anfeuert. Und wir sind natürlich noch zu einer Zeit, wo wir keine sozialen Medien haben. Das heißt, dass natürlich auch das Zusammenkommen von Körpern, von Menschen, die miteinander streiten, vor der Burg, in der Burg, eine ganz andere Kraft hat, weil man hat Fernsehen, man hat die Printmedien, aber man hat nicht die Schnelligkeit dieser sozialen Medien und auch nicht die Verbreitung. Und das hat, glaube ich, für diejenigen, auch Strache war ja damals anwesend, im ersten Balkon von oben rufend, das ist nicht nur ein Stück Theatergeschichte, das ist ein Stück politische Geschichte Österreichs.
Und wenn ich da ganz kurz einhaken darf und ergänzen darf, es ist alles, was du gesagt hast, und entscheidend dazu kommt auch noch die Waldheim-Problematik. Also dieser Text sozusagen auch gegen das Nicht-Erinnern-Wollen und gegen diese Verdrängung und eben gegen dieses auch in einem gewissen Sinne Verharmlosen hat sich natürlich auch politisch in dieser Zeit ja extrem über die Waldheim-Affäre auch entladen. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Katalysator noch war, warum sich das natürlich dann auch noch so mit hochgeschaukelt hat.
Taugt das Theater heute nicht mehr für solche Skandale? Sind die Orte des Skandals andere geworden, auch aus dem Grund, den Jessica jetzt genannt hat?
Du hast es jetzt schon gesagt, wir sind natürlich medial in einer ganz anderen Zeit. Wir sind auch mit ganz anderen Normalitäten leider konfrontiert. Ich habe so das Gefühl, die Zeit an sich schraubt sich ja prinzipiell in den Diskursen leider, aber auch wir entwickeln uns halt auch weiter nach oben. Ich glaube, es geht weniger für mich um die Frage, ist es ein Skandal oder kann Theater nur einen Skandal produzieren, sondern kann es Resonanzen in irgendeiner Form produzieren? Berührt es, kommt es in irgendeiner Form entweder im Herz und im Kopf oder in einem der beiden Bereichen an, positiv wie negativ. Und ich halte nichts davon, also es ist auch nicht der Grundsatz meiner Theaterarbeit, das haben viele andere Kolleginnen, aus dem schafft man auch eine gewisse Kreativität natürlich und das sei ihnen allen unbenommen, zu sagen, man will jetzt extrem provozieren. Also ich bin jemand, der sehr genau auf das, was uns die Texte oder die TheatermacherInnen schenken können, hört. Und das ist für manche vielleicht provokant, für andere auch nicht. Also wir haben auch eine ganz andere Diversität in der Gesellschaft mittlerweile, dass man das gar nicht mehr so genau, sage ich jetzt mal, programmieren kann. Aber ich gebe dir recht, dass es sicher damals schon, und dafür ist ja Klaus Peymann bekannt und auch hat das einfach toll gemacht, dass einfach schon jemand war, der so mit so einer Pranke da auch reingeht.
Also so eine gesellschaftliche Granate.
Ja. Genau. Und ich glaube aber trotzdem, jede Zeit hat auch sein Theater. Und wenn man das jetzt genauso wieder machen würde, ist es nicht gesagt, dass das jetzt wieder funktioniert. Also deswegen, das finde ich aber auch das Tolle am Theater und auch das Wunder Theater und auch zeigt dann, dass es halt eine gesellschaftspolitische Relevanz hat, wenn es Reaktionen provoziert. Das ist das Wichtigste, dass wir es schaffen, dass wir Menschen ins Haus einladen und die in irgendeiner Form mit irgendeiner veränderten Bewusstseinshaltung wieder rausgehen und im Idealfall auch weiter drüber sprechen und reflektieren.
Das Stück ist ja berühmt für seine endlosen Schimpftiraden. Wie bringt man 3 Stunden Bernhard-Sprache auf die Bühne, ohne dass es monoton wird?
Wir haben richtig viel gemeinsam gearbeitet an einem direkten, auch sehr trockenen Ton und gleichzeitig an der Musikalität Bernhards. Also mir ist es wirklich für die Proben extrem wichtig gewesen, eigentlich, dass ich jeden Satz verstehe. Und man hat erst so, wenn man mit diesem Text anfängt, denkt man so, man muss ihn mit viel Kraft nehmen und lawinenartig abrollen lassen. Und im Sprechen, im Ausprobieren habe ich dann aber immer mehr gemerkt, eigentlich muss man jeden Satz denken und jeden Satz so frisch und neu denken, als ob man ihn zum ersten Mal gerade ausspricht. Und das ist, glaube ich, so die höchste Konzentration, mit der das Ensemble in diese 3 sehr verschiedenen Akte reingeht, dass sie wirklich eine Direktheit im Ton treffen, dass sie wissen, was sie sagen und dass ich dann noch den Inhalt jederzeit als Publikum unten erfahren kann. Und das ist eine total schöne Erfahrung. Also ich bin ganz berührt so von dieser Arbeit, weil ich einen Großteil des Ensembles schon kannte, von Kaffee Schindler, was wir zusammen gemacht haben, ein Teil aber auch nicht. Und wir haben uns wirklich jetzt gemeinsam als Ensemble da mit sehr verschiedenen Methoden auch oder auch verschiedenen Probenansätzen diesen Text richtig vorgenommen, geknackt. Und mir kommen interessanterweise diese, bei uns sind es jetzt 2:40, kommen mir kurzweilig vor. Und das ist eigentlich wunderschön, dass man das über die Probenzeit selber dann merkt, wo man so denkt, ach, das geht ja ganz gut vorbei. Und ich hatte schon auch Momente so in der 3. Woche, wo ich dachte, dann steigt halt aus. Und dann habe ich immer noch so gesagt, na ja, dann steigt man aus, dann steigt man wieder ein. Aber ich steige nicht mehr aus. Und ich glaube, das Publikum steigt auch nicht mehr aus, weil wirklich die SchauspielerInnen es schaffen, einen so auch auf eine Art mit großer Spannung und Intensivität diese Texte zu offerieren, dass man ganz natürlich dranbleibt. Man hört ihnen gut zu.
Und es sind ja nicht nur reine Dialoge. Bernhard hat ja für jede Figur eine Zuhörerin oder einen Zuhörer dazugeschrieben, sozusagen wie eine Verlagerung des zuhörenden Publikums auf die Bühne.
Also es gibt immer eine Sache, wie jetzt quasi der Autor da die Texte generiert hat und dann muss ich natürlich gucken, was sind meine Inszenierungsmittel. Was bei uns ganz wichtig ist, ist gar nicht so sehr die eine oder der eine, sondern vielmehr wie eine Art Spannungsnetz innerhalb der Akte aufzubauen. Und das heißt, der erste Akt, also es steigert sich ja in der Personage, wir sind erstmal zwischen 2 Figuren, Frau Zittel und eben Hertha, so dem Hausmädchen und dann sind es 3 und so, dann haben wir das ganze Ensemble einmal da. Aber das Wichtigste für uns ist wirklich herauszufinden, was braucht in unserem Bühnengeschehen. Wir haben eine sehr atmosphärisch dichte, abstrakte, installative Bühne, die aber über sehr viel Winkel verfügt. Und das heißt, es ist nicht nur dann der Text, der für eine Inszenierung relevant ist, sondern auch, wo sind die Personen zueinander quasi im Raum und wie können sie miteinander die Spannung des Aktes tragen. Und das hat uns jetzt die letzten Tage am meisten noch interessiert. Also nicht mehr alleine, zu wem geht der Text, ursprünglich geschrieben, sondern wie beziehe ich das Publikum mit ein, durch Blicke, durch Kommentare, durch kleine Aktionen und wie hält aber das Ensemble die Spannung untereinander, dass man diese Mischung aus morbiden Humor, den Bernhard hat, es ist auch auf eine Art, deswegen, es ist auch ein Stück mit viel Humor, das darf man nicht vergessen, es ist ganz guter Nazi-Humor, muss man einfach sagen, also wie kriegt man diesen morbiden Humor mit der radikal-politischen Abrechnung, die überzeitlich zu sehen ist, dann noch in Familienpanoramen übersetzt. Der Anspruch geht da in sehr viele Richtungen und dann muss man auch ein Stück weit aus meiner Perspektive, muss ich dann irgendwann auch sagen, was ist der Inszenierung zuträglich und dem Text. Also es sind immer diese beiden Momente.
Ich finde, du hast ja auch sehr schön so Machtthemen und Strukturen so herausgearbeitet. Also es ist natürlich im Text drinnen, aber ich finde es auch sehr schön in der Inszenierung zu sehen, dass es ja immer Abhängigkeiten gibt und eine Person sich, sage ich mal, dann trotzdem vielleicht ein bisschen über eine andere stellt und das auch so metaphorisch im Prinzip für diese Machtgefüge, die eben in so faschistischen Regimes herrschen. Jetzt nicht, dass es eins zu eins bebildert ist, aber es gibt so metaphorisch das auch und das ist auch in der Inszenierung. Wer ist manchmal wo oben oder wer hüpft wo runter? Das ist ganz, finde ich, auch hilft sozusagen auch mehr Klarheit und ein bisschen Varianz zu kriegen.
War eigentlich schon die Antwort auf meine nächste Frage, weil ich dich fragen wollte, was dich fasziniert am Konzept und an der Inszenierung von Jessica Glause und warum ihr sie auch gewählt habt als Regisseurin für dieses Stück und dieses Stück dann gewählt
es ist,
habt.
Also ich schätze Jessicas Arbeit schon sehr lange. Ich habe ganz viele unterschiedliche, ganz tolle Arbeiten von ihr gesehen. Wir haben auch in Bozen zusammengearbeitet, da hat eine ganz tolle Jelinek-Produktion gemacht, unter anderem. Sie ist eine sehr, wenn ich das so sagen darf, formale Regisseurin, was bedeutet, dass sie sehr stark den Raum choreografiert und auch sehr stark installativ Bilder schafft und Bewegungen und Handlungen evoziert, die nicht unbedingt im Einklang mit dem stehen, was der Text oder vielleicht sogar die Regieanweisung hergibt. Und das ist eben bei dieser Inszenierung wirklich ganz augenscheinlich zu sehen. Also jetzt sage ich was Gott hab ihn selig, Herrn Palmer nicht freuen wird oder vielleicht auch andere Regisseure dieses Stücks. Meistens stehen die, ich sage jetzt mal, irgendwo rum oder sitzen auf der Parkbank. Also im ersten Akt räumen sie irgendwie rum, weil da wird zusammengeräumt für den Umzug. Im zweiten gehen sie oder sitzen sie auf einer Parkbank und im dritten sitzen sie am Esstisch. So. Und so kann man das natürlich auch machen und so ist es auch oft gemacht worden. Und im Prinzip machen das auch unsere Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne, aber subtiler verteilt eben in diesem Bühnenbild, das wirklich ein sehr gelungenes ist, weil es trotzdem ganz konkret die Räume widerspiegelt, aber auch eben eine Abstraktheit zulässt und eben sehr viel Choreografie im Raum. Also dieses Spazierengehen im Park ist wie eine, ich sage jetzt nicht Tanz, aber wie eine Choreografie und auch ein starker Rhythmus, den Jessica immer in ihre Arbeiten reinlegt. Und dieser Zugriff macht diesen Text oder viele, die sie bearbeitet, sehr lebendig und sehr greifbar und ist für mich halt so, vereint so viele Aspekte, warum Theater so viel Kraft hat und so sehenswert ist.
Ich würde noch gern ein bisschen konkreter fragen zum Thema, wie du das ins Heute transferierst. Es lässt sich ja in viele verschiedene Milieus transferieren. Es gibt ja auch mittlerweile weltweit in allen möglichen Sprachen auch Aufführungen von Japan bis Amerika. Ganz konkret, also es könnte theoretisch auch am Broadway gespielt werden. Und sozusagen, man kann sich vorstellen, dass dort ein Professor wegen Donald Trump aus dem Fenster sich stürzt.
Ja, klar, auf jeden Fall. Dieser Text ist gerade in den heutigen politischen Zeiten, hat er eine erschreckende Aktualität. In der Sprache, aber auch einfach in der Übertragbarkeit der Ereignisse. Also es ist gar nicht so wichtig, ob es jetzt ein Caritas-Direktor ist, der dann bei Bernhard nach Eritrea fliegt. Es gibt andere Caritas-Direktoren, die vielleicht woanders hingeflogen sind. Und auch eigentlich die Assoziation zu heutigen autokratischen Systemen und dem Vorrutschen des Faschismus, den wir alle spüren, das ist da. Was sind die ästhetischen Mittel? Also ich habe natürlich als Regisseurin immer verschiedene PartnerInnen auch, die mit sind, die mit mir das Konzept machen, Bühne, Kostüm, Video, Musik. Und in dem Fall ist für mich auch Sprache ist immer einer meiner wichtigsten Partner. Und mir war es sehr wichtig, dass wir diesen Text, einerseits springt er einen in seiner Aktualität an und andererseits sind wir 20, 25, 26, wir haben 25 begonnen zu proben. Und wir haben einen Autor, Elias Hirschel, ein Wiener junger aufstrebender Autor, der eigentlich Prosa schreibt, den wir gebeten haben, für dieses Stück Texte für einen BürgerInnenchor zu schreiben, die ich mit Bernhards Texten verschnitten habe. Und das ist ein Versuch, eigentlich eine Textspur aus dem Heute mit Bernhard zu kombinieren. Elias und mir ging es immer darum, so Stimmen besorgter BürgerInnen aus der Mitte der Gesellschaft eigentlich auf der Bühne zu haben, die sich vielleicht in den heutigen Zeiten eigentlich eher sagen, so ich will endlich meine Ruhe haben, mir ist die Welt bricht zusammen, ich weiß es, lasst mich alle irgendwie aber echt damit mal hier in Ruhe, mir ist es zu viel. Und dass aus diesem mir ist es zu viel und dann sollen doch alle machen, was sie wollen, vielleicht auch ein etwas entsteht, was dem Faschismus keine, ja, in Deutschland sagen wir immer, die Brandmauer muss gehalten werden, dass man es zulässt, dass dieser Rechtsextremismus und Faschismus um sich greift. Und vielleicht sogar dahin geht, dass man aus diesem Gefühl von einer Kränkung oder einem, es ist mir alles zu viel, vielleicht sich sogar dazu verleiten lässt, selber zu Gewalt zu greifen, über Sprache, über körperliche Gewalt und ähnliches. Und dafür steht eigentlich über unser Stück hinweg der BürgerInnenchor, der viermal auftritt, der also eigentlich aus dem Moment heraus anfängt zu sagen, so hey, eigentlich dachte ich so, die ganze Welt steht mir offen und mir wurde doch hier irgendwie in den 2000er und 90er Jahren gesagt, es geht nur noch alles nach oben. Der Kapitalismus sah super aus, was ist denn jetzt auf einmal passiert? Und wir kennen ja auch dieses Gefühl der Kränkung spätestens seit der Pandemie und auch das Zurückgeworfensein auf sich selbst, aber auch Teil einer Gruppe zu sein. Und es geht immer wieder bei diesen Texten darum, um das Individuum in der Gruppe, die sich aber dann radikalisiert. Also das ist so ein Moment, quasi das heute reinzunehmen. Das andere ist über die Musik von Mira Lukovac, die eine Komposition für das Stück gemacht hat, bestehend aus Soundscapes und Popsongs. Und das ist natürlich heutige Popmusik. Das ist ein heutiger Klang, den wir da haben und der uns auch ganz klar einfach im Heute abholt und auch diese ganze Emotionalität nicht in die 80er Jahre rutscht, sondern bei uns jetzt, in unsere Jetztzeit. Und das Zweite sind dann die Mittel von Kostüm und Bühne, bei denen es uns eben wichtig war, also unser Kostüm ist eigentlich sehr überzeichnet. Das ist so, als ob die SpielerInnen, also zumindest die der Familie und des Haushaltspersonals und der Gäste, die zur Trauerfeier kommen, die haben eigentlich ihre Last auf ihren Schultern. Das sind so überzeichnete Kostüme, die wie so eine doppelte Kontur haben. Und uns war eben so wichtig, dass man quasi diesen Punkt, der auch immer ist, dass einer jüdischen Familie die Inklusion über Generationen hinweg nicht erlaubt wird, bis heute nicht erlaubt wird und dass sie tun können, was sie wollen. Sie werden immer, diesen Schatten wird immer über sie, ja, er wird immer projiziert. Also es wird, die Vergangenheit darf einem auch nicht genommen werden und man darf sie sich auch nicht selber nehmen. Und das heißt, dieses, also auf eine Art auch dieses Leid, die Last der Shoah, all das lastet auf dieser Familie natürlich.
Und die Farbe Rosa spielt eine große
Rolle. Dann kommen wir zur Bühne und zum Kostüm. Genau, die Farbe Rosa, die ja eigentlich eine sehr freundliche, popfeministische Farbe wahrscheinlich ist, spielt in unserem Bühnenbild, was aus viel Holzfurnier, Grau und eben Rosa besteht, eine große Rolle. Und das war uns irgendwie wichtig, einerseits als so eine heutige Farbe, die halt erstmal so Design auch erzählt, aber auch inhaltlich, dass eben der Faschismus nicht mehr mit Springerstiefeln und als Skinhead unbedingt daherkommt, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft ist und auch manchmal vielleicht viel harmloser aussieht, als wir es ja selber merken.
Uns auch eine Farbe ist dann von doch auch Gruppen, die ja auch sehr ausgegrenzt immer
auch das,
wieder
ja.
wurden. Und es sind sehr viele Assoziationen eigentlich möglich. Dann habe ich als Österreicherin auch noch das Punschkrapferl als Assoziation.
Genau.
Der Zuckerguss, der oft schnell mal alles zudeckt. Gibt ja diesen bösen Spruch, Österreich ist wie ein Punschkrapferl, außen rosa, innen braun.
Würdest du sagen, eine Aufführung ist immer auch so gut, wie sie in ihrer Zeit ist? Also das heißt, die Zeit prägt Spiel- und Inszenierungsstil. Welche würdest du denn sagen, jetzt auch als Intendantin, prägt denn unsere Zeit?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also auch wenn man es theatergeschichtlich anschaut natürlich, also von den Anfängen des Theaters jetzt auch in der Antike, natürlich auch was die Mittel betrifft, auch was die technischen Mittel betrifft, das hat sich natürlich massiv verändert. Also gerade dann natürlich jetzt in der Neuzeit, seit es auch dann den Strom gibt und so weiter und jetzt natürlich extrem durch natürlich auch die Multimedialität. Und ich bin eine Befürworterin des Einsatzes von Multimedialität im Theater. Es kommt immer darauf an, in welchem Ausmaß, aber prinzipiell finde ich, und das haben wir auch in der Inszenierung und das ist für mich schon in der Theaterarbeit oder in den bei den KünstlerInnen, die wir einladen, hier zu arbeiten, schon wichtig, dass man sich mit der ästhetischen Ausdrucksform und den Möglichkeiten eben das jetzt auch beschäftigt. Das heißt nicht, dass es nicht auch historisierende Momente gibt, aber für so einen Text, finde ich, ist es eigentlich ganz wichtig oder für so ein Stück, dass man eben den Text muss man in der Zeit lassen. Und da waren gewisse mediale Einsprengsel noch nicht so möglich. Aber eben jetzt zum Beispiel diese Videoebene, die wir haben, die nicht nur unter Anführungszeichen aus historischen Bildern vom Heldenplatz auch bearbeitet besteht, sondern ganz viel anderes assoziatives Material auch mit verwebt und dann auch bei den Songs eigentlich sehr stark auch auf ästhetischer Ebene in so eine, ich sage jetzt mal, Pop-Ästhetik geht und auch ein bisschen arty ist, wo ich glaube, dass es wichtig ist, dass einfach auch das widerspiegelt, was auch uns als im Sinne von alle, die ins Theater gehen sollen, einfach auch gefällt und anspricht. Und da holt jeder und jedem, holen da unterschiedliche Momente ab. Und deswegen finde ich das schon sehr wichtig, dass sich auch, wenn man klassische Texte inszeniert, dass man einerseits sich der Aufführungstradition bewusst ist, aber dass man auch zulässt, dass vor allem auch Menschen, die jetzt auch aus der Jetzt-Generation da sind, wie wird das bebildert? Und das mache ich auch sehr oft in Gesprächen, dass ich solche Beispiele mache, jetzt auch mit älteren Personen oder manchmal eben auch Besucherinnen oder Besucher, die sagen, es ist schon sehr modern, wo ich dann oft sage, ja, aber es ist vielleicht die Sicht von ihrem Kind oder ihrem Enkelkind auf so einen Text oder es ist die Umgebung, die sie halt da haben. Natürlich Film und vor allem jetzt Serien prägen extrem, also unser ästhetisches Bewusstsein, das ist auch, glaube ich, viel größer noch als vor 100 Jahren waren, obwohl ich den Menschen damals nichts absprechen will, aber es ist nun mal viel breiter gestreut auch. Natürlich hat diese Schnelligkeit, die unsere Zeit halt am Tag legt, in einer gewissen Form finde ich schon, dass die Widerspiegelung auch auf der Bühne braucht. Das heißt nicht, dass dort auch alles schnell passieren muss, aber es braucht irgendwie einen Anknüpfungspunkt. Und deswegen glaube ich schon, dass, und das ist auch so, das Theater sich eigentlich da mit der Zeit, es spiegelt ja auch wieder, was gerade los ist in vielerlei Hinsicht, sich da mitentwickelt, ja, und auch mitentwickeln muss.
Wir führen den Podcast heute einen Tag vor der Premiere. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden den dann hören nach der Premiere. Ich frage euch trotzdem, wie geht's euch denn beiden, dir Irene als Intendantin, dir Jessica als Regisseurin, so grundsätzlich am Tag einer Premiere und könnt ihr da vielleicht für morgen schon ein bisschen vorausschauen. Wir haben ein großes Stück Theatergeschichte. Das Stück Heldenplatz ist ein Kunstwerk, es ist ein Kunstgriff, es ist höchste Theaterkultur. Wie geht's euch beiden damit? Ich glaube, es gibt auch sehr hohe Erwartungen im Publikum.
Also wie geht's einem am Tag einer Premiere? Ich versuche immer in den Endproben meine Nervosität sehr bei mir zu behalten, damit ich nicht andere damit anstecke. Das schlägt sich bei mir dann meistens so in den Nächten aus. Das heißt, mal gucken, wie ich jetzt von heute auf morgen schlafe und ob ich schlafe. Punkt 1. Ich freue mich vor der Premiere erstmal darauf, Elias Hürschel kennenzulernen. Ich habe nämlich immer nur mit ihm telefoniert. Wir haben uns noch nie live gesehen und der reist morgen an. Und das heißt, irgendwie wir sind verabredet vor der Premiere. Das finde ich irgendwie schon mal einen guten Auftakt. Und ich denke, mein Tag wird schon damit irgendwie zu tun haben, mich so innerlich darauf vorzubereiten, weil man hat ja die Reaktion des Publikums nicht in der Hand. Ich bin natürlich bei der Inszenierung immer wie so die erste Zuschauerin, die versucht irgendwie sich auch in andere ZuschauerInnen hineinzuversetzen, was spannend ist, was nicht spannend ist, aber ist natürlich eine massiv subjektive Angelegenheit. Genau, also das ist schon immer wahnsinnig aufregend und der Tag ist auch dann, also ich habe kein Ritual oder sowas, aber ich merke schon, dass das mich dann sehr vereinnahmt. Klar muss man dann irgendwie noch gucken, was für Geschenke besorge ich für meine tolle Assistentin oder sowas, aber eigentlich geht es eher darum, so schon an dem Tag sich quasi dann dieser Energie, die dann ja nur noch auf der Bühne ist, ich kann ja nicht mehr eingreifen. Also von Tag zu Tag bis zur Premiere, genau, wird meine Wirkungsmacht zurückgeschraubt, ist auch gut so, aber es ist wirklich so, ich muss dann einfach, eine Premiere läuft, wie sie läuft, und ich kann dann nachher nochmal sagen, denk doch daran, aber eigentlich ist meine Arbeit hiermit getan.
Ich bin sehr positiv angespannt. Ich bin bei jeder Premiere nervös, bei der ganz besonders, weil sie mir eben wirklich persönlich sehr am Herzen liegt und es wirklich auch ein absoluter persönlicher Lieblingstext für mich ist. Und ich so wahnsinnig stolz bin, dass wir es auch mit unseren tollen Ensemblemitgliedern so schön und kompetent besetzen können. Sie spielen wirklich alle ganz, ganz großartig. Ich bin wahnsinnig stolz, dass wir ausverkauft sind und das schon seit geraumer Zeit. Also, dass das Publikum und ich auch auf der Straße angesprochen werde, dass sie gespannt sind. Ich sage dann immer, ich auch. Und ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Bammel davor, ob auch der Humor, der in dem Stück drinnen ist und den Jessica mit den SchauspielerInnen auch so toll gearbeitet hat, dass der auch ankommt und dass das auch angenommen wird und es nicht nur sozusagen von einem weggehalten wird. Ich bin da aber sehr zuversichtlich, aber mit dieser Anspannung gehe ich durch den Tag, den ich üblicherweise mehr für mich behalte und mich versuche abzulenken und so wenig wie möglich dran zu denken, was eigentlich am Abend alles auf mich zukommt. Ab 14 Uhr schaffe ich das dann eh nicht mehr und ich freue mich sehr, dass auch sehr viele Menschen, die schon auch literarisch interessiert sind und eben wirklich auch diesen Text kennen, ich weiß, es sind auch ein paar da, die damals die Aufführung in Wien gesehen haben, kommen und freue mich wahnsinnig eben auch auf Elias Hirschl, der wirklich ein ganz toller junger österreichischer Autor ist, dass er bei uns zu Gast ist. Und wir gehen dann eine Toi-Toi-Toi-Runde, meistens eben so eine Stunde vor Beginn, wo wir allen SchauspielerInnen und allen Gewerken und dem Regie-Team und so alles Gute wünschen.
Da wird dann über die Schulter gespuckt.
Genau, da wird über die Schulter gespuckt und man darf nicht Danke drauf sagen. Und wenn ich die Toi-Toi-Toi-Runde mache, dann ist bei mir so der Punkt, wo ich immer denke, es ist jetzt, wie es ist, es wird alles gut und dann freue ich mich, wenn ich dann meinen Platz in der Loge sitze und diesen wunderbaren Text von Thomas Bernhard hoffentlich genießen kann.
Skandal wird es morgen hoffentlich wahrscheinlich keinen geben. Damals 1988 waren zwischen Buhrufen, Standing Ovations, ich glaube über 40 Minuten lang, hat es gar nicht mehr aufgehört. Das erwarten wir jetzt wahrscheinlich nicht, aber wir bleiben gespannt, was es wird.
Aber 20 Minuten Applaus, darüber freuen wir uns schon.
Würden wir mitnehmen, genau.
Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses spannende Gespräch. Ich darf mich verabschieden am Ton Gunter Essig, am Mikrofon Verena Gruber. Bis bald im Theater oder hier bei diesem Podcast. Machen Sie es gut.
Tschüss.